Wir sind in der Predigtreihe Kein anderes Evangelium. Wir gehen durch den Galaterbrief und so wollen wir heute auch weitermachen. Ich möchte euch aber zu Beginn eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist tatsächlich passiert. Ich habe sie gehört vor einigen Jahren. Da ist ein junges Pärchen. Ich weiß nicht, wie alt die waren. Ich schätze mal so knapp vor 20, also 18, 19 Jahre alt. Und ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Also die lebten in Indien und ich kenne keine indischen Namen, deswegen nennen wir sie jetzt einfach mal Peter und Heidi. Ne? Das hört sich so schön romantisch an. Die beiden, die haben geheiratet, stehen so in der Blüte ihres Lebens, das ganze Leben liegt vor ihnen und es könnte alles so schön sein. Die, die jetzt geheiratet haben kürzlich oder irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten heiraten werden, die haben vielleicht ein Bild davon, wie schön das Leben sein kann. Doch war es bei den beiden nicht so. Es könnte so schön sein, wenn dieses eine Arbeitslager nicht wäre. Peter und Heidi leben in einem Arbeitslager in Indien, sind dort gefangen und sie haben keine Wünsche für ihr Leben. Sie haben keinen Wunsch nach einem schönen Leben, nach Urlaub oder sonst was. Sie kennen sowas gar nicht. Sie sind in diesem Arbeitslager geboren. Ihre Großeltern sind vor vielen Jahren mit ihren ganzen Familien in dieses Arbeitslager verschleppt worden. Und das funktioniert, in Indien passiert das relativ häufig und das funktioniert so. Da war bei dieser Familie von Peter, da war ein Kind krank. Ja, und sein Opa, der wollte dann irgendwie die Behandlungskosten bezahlen und hat dann Geld gesucht, wollte Geld haben, ist zur Bank gegangen. Die haben gesagt, du bist zu arm, du kriegst von uns keinen Kredit. Und dann kam da so ein dubioser Geschäftsmann und sagt, ich kann dir was geben. Und hat ihm Geld geliehen, zu einem Wucherzins und es war völlig klar, er wird nie und nimmer diesen Kredit zurückzahlen können. Und nach ein paar Wochen kam dann dieser Geldgeber an und sagte, ich möchte das Geld haben. Und der Opa von Peter sagte, ich kann das nicht bezahlen, tut mir leid. Der Geldgeber sagt, ist kein Problem. Ich kenne da jemanden, der hat da eine Firma, da kannst du arbeiten. Und wenn du möchtest, kannst du deine Frau auch mitnehmen, die kann dann auch dort arbeiten, dann seid ihr schneller fertig. Nach ein paar Wochen habt ihr die Schulden abbezahlt und dann könnt ihr zurück. Und dann ist der Opa von Peter mit der ganzen Familie in diese Firma, in dieses Arbeitslager und hat dann ein paar Wochen gearbeitet und als die Schulden dann abgezahlt sind, dann ist er hingekommen und sagt, ich habe jetzt alles bezahlt, ich habe jetzt alles abgearbeitet, ich möchte nach Hause. Und dann sagte der Inhaber, naja, du hast die Schulden, die du bei mir hattest, abgezahlt, aber du lebst ja hier, das kostet Geld. Du isst hier, das kostet Geld. Und das Prinzip von diesen Arbeitslagern funktioniert ganz einfach. Du verdienst $8 am Tag, die Kosten, die dir aber entstehen, sind $9. Und so bewegst du dich in einer Spirale. Und so ist die Familie dort in dem Arbeitslager geblieben. Und Peter, in dritter Generation, dort geboren, er kannte nichts. Keine Freiheit, keinen freien Tag, kein Wochenende, kein Urlaub. Ein Leben gefangen in einem Arbeitslager. Und IJM, das ist eine Organisation, eine christliche Menschenrechtsorganisation, die hat sich zum Ziel gemacht, diese Menschen zu befreien. Und 2020, da war ich bei einem Sponsorenlauf dabei für IJM und mit IJM, da habe ich diese Geschichte gehört. Und einige von euch hier haben damals Geld gespendet für diese Organisation. Diese Organisation sind dann mit Ermittlern, mit Kooperationspartnern in dieses Arbeitslager und haben Peter und Heidi befreit. Ihnen ein Grundstück organisiert, wo ein kleines Haus war. Dort konnten sie leben und ihre Freiheit genießen. Das Thema habe ich heute überschrieben, zur Freiheit befreit. Die Geschichte von Peter und Heidi, die eignet sich sehr gut für unseren Text heute und für unser Leben hier in Espekamp, für dein Leben, für mein Leben. Es ist ein sehr, sehr gutes Bild. Wir sind zur Freiheit befreit. Und wir werden heute in dem Galaterbrief im Kapitel 5 sein und die ersten 15 Verse Stück für Stück betrachten und uns da einige Dinge herausziehen, die für uns wichtig sind, die wir für uns mitnehmen können. Und ich möchte zuerst einmal den ersten Vers lesen aus Galater 5, der erste Vers. So steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Steht nun in der Freiheit und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Paulus fängt hier in diesem Vers direkt mit einer Aufforderung an. Er sagt, steht nun, manche Übersetzungen sagen, steht nun fest, ja, und lasst euch nicht wieder unter das Joch bringen. Die NGÜ übersetzt das so, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder zwingen. Schlachter sagt, steht nun fest und lasst euch nicht wieder einspannen. Paulus macht hier zu Beginn gleich zwei Dinge deutlich. Na, er stellt etwas fest und er fordert auf. Er stellt fest, dass die Galater bereits frei sind. Sie haben die Freiheit in Christus. Er sagt, du steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und er bezieht die Galater mit ein. Er sagt, wir sind frei, ihr habt die Freiheit. Das stellt er fest. Das ist ein Status, den sie innehaben. Und er fordert sie auf, diese Freiheit nicht wegzuwerfen. Er fordert sie auf, in dieser Freiheit festzustehen, sie nicht aufs Spiel zu setzen. Dieses Feststehen ist sowas wie ein fortlaufender, dauerhafter Prozess, eine Aktivität, die irgendwie das ganze Leben lang anhält. Es hört einfach nicht auf. Dieses Feststehen meint, es ist ein dauerhafter Prozess. Du hast die Freiheit, also lass nicht nach. Halte sie fest, schmeiß sie nicht weg, bleibe aktiv. Das sagt Paulus hier in diesem Vers. Dann kommen natürlich die Fragen, was ist mit Freiheit gemeint und was ist mit Joch der Knechtschaft gemeint? Freiheit, das ist, glaube ich, relativ einfach. Die jetzt in den letzten Gottesdiensten immer dabei gewesen sind, die haben ein Bild davon bekommen, was Paulus hier meint. Wir machen ja kein neues Thema auf, sondern es zieht sich durch den ganzen Galaterbrief. Freiheit von Sünde, Freiheit von Schuld, Freiheit vom Fluch des Gesetzes. Der Fluch des Gesetzes ist das Todesurteil. Das Gesetz sagt, du musst das leisten und du siehst dein Leben, das schaffe ich nicht. Also Todesurteil. Und hier in unserem Kontext heißt es auch Freiheit vom Gesetz. Im Kapitel 4, also das Kapitel direkt davor, da heißt es dann in Vers 4 und 5, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Sohnschaft empfangen. Also frei vom Gesetz. Und wir sind frei von allem, was das Gesetz von uns fordert. Das meint Paulus mit Freiheit. Und was meint er mit Joch der Knechtschaft? Damit meint er das Leben unter dem Gesetz. Und es bedeutet, du musst diesen Maßstab erfüllen. Hier gibt es einen ganzen Katalog an Geboten, an Gesetzen, die musst du erfüllen. Du musst liefern. Du musst perfekt sein. Du darfst keinen einzigen Fehler machen. Nicht einen einzigen. Und dann stellen wir aber fest, wenn wir in unser Leben schauen, wenn ich in mein Leben schaue, ich schaffe diesen Maßstab gar nicht zu erfüllen. Ich schaffe es nicht. Ich bin nicht perfekt. Ich falle immer wieder. Ich sündige. Ich mache Fehler. Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und das Urteil lautet Tod. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig und deswegen droht das Gericht. Und Paulus zeigt hier in unserem Text und allgemein im ganzen Galaterbrief zwei Modelle auf, zwei Lebensmodelle. Das Leben in Freiheit, das Leben in Christus und das Leben unter dem Gesetz, das Leben in Gesetzlichkeit. Und die nächsten Verse, die wir betrachten wollen, die kann man so ganz grob in drei Abschnitte einteilen. Und das wollen wir auch so machen und uns diese Abschnitte dann einzeln anschauen. Der erste Abschnitt, die Verse 2 bis 6, habe ich überschrieben mit Freiheit ist exklusiv. Exklusiv bedeutet, die gibt es nur dort und nirgendwo anders. Freiheit gibt es nur bei Christus und nirgendwo anders. Es scheint hier Menschen zu geben in diesem Text, die wollen die Gültigkeit des Gesetzes wieder. Lasst uns mal die Verse lesen, 2 bis 6. Seht, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er schuldig ist, das ganze Gesetz zu erfüllen. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber warten im Geist durch den Glauben auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Also es gibt hier Menschen, die meinen, du musst das Gesetz halten. Du musst wieder anfangen, das Gesetz zu halten. Und symbolisch steht dafür ein Stück weit die Beschneidung. Das ist das Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk Israel. Und die Galater, das waren jetzt keine Israeliten, die sind zum Glauben gekommen. Und es gibt Menschen, die sagen, du musst dich jetzt beschneiden lassen, so wie alle anderen Israeliten das auch tun. Und da gibt es manche, die sagen, okay, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an sein Erlösungswerk. Ich glaube, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und ich glaube auch, dass er meine Schuld bezahlt hat. Ich glaube, dass ich ein ewiges Leben bei ihm haben werde. Und dann sagen einige, und ich glaube aber auch, dass ich mich besser vor Gott darstellen kann, wenn ich mich beschneiden lasse. Dass ich besser vor Gott dastehe, wenn ich jetzt irgendwelche Werke tue. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, jetzt, wo ich Jesus Christus angenommen habe, dass ich mich beschneiden lassen muss, sonst verliere ich das Heil wieder. Und das ist ein Irrweg. Paulus sagt, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird euch Christus nichts nützen. Und wenn Menschen diesen Weg gehen, wenn Menschen das Gesetz einhalten wollen, um vor Gott gerecht zu werden, um vor Gott besser dastehen zu wollen, um Gott etwas zu bringen, sagen, ah, guck mal hier, das muss doch reichen, damit ich in den Himmel komme. Wenn Menschen diesen Weg gehen, dann verpflichten sie sich, das ganze Gesetz zu halten. Nicht nur ein Teil, nicht nur das, was sich vielleicht gut anhört, was vielleicht einfach umzusetzen ist, sondern alles. Sabbatgebote, Kleidervorschriften, Speisegebote und so weiter. Das ganze mosaische Gesetz, 613 Gebote. Und Paulus sagt, wenn ihr euch beschneiden lassen wollt, das eine Gebot halten wollt und meint, dass euch das näher zu Gott bringt, dann müsst ihr alles andere auch halten. Und er sagt dann, ihr seid aus der Gnade gefallen. In Jakobus 2, Vers 10 heißt es, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt in einem Gebot, der ist ganz schuldig geworden. Und Paulus sagt hier, wenn du diesen Weg gehst, wenn du anfangen willst, durch Einhalten von Gesetzen gerecht vor Gott zu werden, dann musst du alle halten. Und das wirst du aber nicht schaffen. Und deswegen ist Christus für dich zu nichts nütze. Es bringt dir nichts, dass Christus am Kreuz gestorben ist, wenn du deinen eigenen Weg gehen willst. Dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Aus der Gnade gefallen bedeutet nicht so, ich habe jetzt die Gnade irgendwie verloren, ich habe was getan und jetzt bin ich nicht mehr gerettet, ich habe irgendwie die Gnade verloren, wie ich so einen Euro in der Tasche oder sowas verliere. Das bedeutet es nicht. Aus der Gnade gefallen bedeutet hier, ich entscheide mich ganz bewusst, einen anderen Weg zu wählen. Nicht Christus, sondern einen anderen Weg. Und der andere Weg, sagt Paulus hier, ist, ich will die Gesetze halten. Ich will dadurch gerecht werden vor Gott. Das ist ein Weg in die Gesetzlichkeit. Und dieser Weg, der führt von Christus weg. Im Prinzip sagst du, wenn du diesen Weg wählst, Jesus, ich brauche dich nicht. Ich kann das schon alleine. Ich mache das schon. Und Paulus warnt genau davor. Er sagt, das ist das Joch der Knechtschaft. Menschen, die diesen Weg wählen, die diesen Weg gehen, sie leben in dem Zwang, immer besser werden zu wollen. Sie leben in dem Zwang, keine Fehler mehr machen zu dürfen. Sie leben in dem Zwang, immer performen zu müssen, immer Leistung bringen zu müssen. Sie leben in dem Druck, alles hängt von mir ab. Ich muss alles leisten. Ich muss alles schaffen. Ich muss etwas liefern. Sie leben in dem Druck, keine Schwäche zeigen zu dürfen. Und wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, Menschen, die diesen Weg wählen, vielleicht bist du auch hier und gehst einen ähnlichen Weg. Vielleicht sagst du das nicht so, aber du lebst dein Leben genau so, immer leisten zu müssen. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann wirst du irgendwann die Erkenntnis haben, dass es nicht reicht, weil du dem Maßstab Gottes nie genügen wirst. Und wenn du trotzdem diesen Weg weitergehst, dann wirst du ein Leben leben in Heuchelei und Lüge. Du zeigst und machst deutlich, irgendwie ist nach außen alles perfekt und weißt aber innen drin, ist alles zerstört. Menschen, die diesen Weg wählen, leben in Angst und Verzweiflung. Wisst ihr, wie man Menschen erkennt, die den Weg der Gesetzlichkeit gehen, die durch eigene Werke gerecht werden wollen? Es ist eigentlich relativ einfach. Sie haben keine Freude. Es gibt keine Freude in ihrem Leben. Und sie haben Angst. Und sie haben keine Heilsgewissheit. Ich habe das erleben müssen, nicht dürfen, sondern erleben müssen in meinem nahen Umfeld. Da sind Menschen irgendwann weggegangen. Genau das, was Paulus hier beschreibt, haben sie angefangen, den Weg zu wählen, durch eigene Werke gerecht werden zu wollen. Und das Erste, was ich bei diesen Menschen beobachtet habe, es war ein Mann, ein lebensfroher Mann, die ganze Lebensfreude weg. Das war ein Leben in Angst. Er hatte Angst zu sündigen. Er hatte Angst, irgendetwas zu tun, was Gott nicht will, und dadurch sein Heil zu verlieren. Er hatte Angst, irgendetwas zu essen, was er nicht durfte. Wenn wir dann zusammen waren, irgendwo essen wollten, dann ging es erstmal darum, die ganze Zutatenliste durchzustudieren, um zu gucken, ist da irgendetwas drin, was ich nicht darf. Menschen, die auf dem Weg der Gesetzlichkeit sind, die haben keine Freude, sie haben Angst und sie haben keine Heilsgewissheit, weil sie nie wissen, vielleicht habe ich ja noch irgendetwas getan, was Gott nicht will, und ich habe es vergessen zu bekennen oder was auch immer. Sie leben in Angst. Und wenn du diesen Weg gehst, wenn du dich entschieden hast, diesen Weg zu gehen, dann wird Christus dir nichts bringen. Weil du sagst, Christus, dein Opfer reicht nicht. Ich muss selber etwas machen. Du sagst dann, Christus, ich brauche dich nicht. Und davor warnt Paulus. Er sagt, echte Freiheit gibt es nur bei Christus. Und diese Freiheit, die ist exklusiv nur bei ihm zu finden. Du kannst dir alle möglichen Wege auswählen. Du kannst sagen, ja, durch meine Werke werde ich irgendwie gerecht. Das ist die eine Möglichkeit, die wird ins Leere führen. Du kannst sagen, ich versuche einfach möglichst erfolgreich im Leben zu sein. In meinem Beruf, in meinem Hobby, in was auch immer. Auch das wird dich vor Gott nicht besser dastehen. Es führt alles ins Leere. Es führt alles in eine Gefangenschaft. Nur Christus macht wirklich frei. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Lesen wir im Johannes 8, Vers 36. Freiheit gibt es nur bei Christus, nirgendwo anders. Und es gibt hier auch keine Mischform, es gibt hier auch keinen anderen Weg, es gibt hier nur ein Entweder-Oder. Du kannst nicht sagen, okay, ich will ein bisschen was von dem und ein bisschen was von dem. Ich will ein bisschen Christus, ja, und ein bisschen Gesetze und Werke noch mit rein. Das funktioniert nicht. Christus für die Errettung, ja, aber den Rest muss ich schon selber leisten, damit ich das Heil nicht verliere. Das funktioniert nicht. Oder ich mache alles, was mir möglich ist. So 80-85%. Naja, und die 15%, die ich nicht schaffe, dafür ist Jesus gekommen. Auch das funktioniert nicht. Es gibt nur ein Entweder oder. Paulus sagt 100% Christus, dann 0% Gesetz. Oder 100% Gesetz, dann aber 0% Christus. Es gibt keine Mischform. Peter und Heidi in ihrem Arbeitslager, die waren nicht ein bisschen gefangen und ein bisschen frei. Die waren vollkommen gefangen. Es gab keine Freiheit. Es gibt keine Mischform, ein Entweder oder. Entweder du hast Christus, dann brauchst du das Gesetz nicht mehr. Oder du entscheidest dich aber, das Gesetz zu wählen, aus eigenen Werken gerecht werden zu wollen vor Gott, dann wird Christus dir nichts nützen. Kann es sein, dass wir alle nicht in der Gefahr stehen, manchmal diesen Weg zu wählen? Wir würden es nie bewusst so sagen. Ich glaube kaum, dass einige sich hier hinstellen würden und sagen, ja, ich wähle jetzt den Weg des Gesetzes und ich will jetzt durch meine eigenen Werke vor Gott besser dastehen, gerecht dastehen und so weiter. Aber manchmal lassen wir uns dazu verleiten, doch vielleicht sowas zu denken. Unsere Motive gehen in diese Richtung. Ja, ich tue gute Werke, damit Gott mich besser ansieht. Ich diene in der Gemeinde, Das muss doch reichen, das muss Gott doch irgendetwas zurückgeben. Ich spende doch schon so viel. Also ja, ich weiß, ich habe da Blödsinn gemacht, aber ich spende doch so viel, das muss Gott doch milde stimmen. Sind das nicht manchmal Gedanken, die wir haben, die sich so einschleichen und ohne, dass wir es merken, fangen wir an, diesen Weg zu gehen? Wisst ihr, das sind gute Dinge, gute Werke tun. Hört bitte nicht auf damit. Dienen in der Gemeinde, das ist wichtig und gut. Hört nicht auf damit. Auch Spenden ist gut und richtig. Hört nicht auf damit. Aber es macht dich nicht gerecht vor Gott. Es ist der falsche Weg, wenn du dadurch Gott milde stimmen möchtest. Bei der Errettung durch Christus zählt nur der Glaube. Die Herkunft ist egal. Das, was du in deinem Leben schon geleistet hast, völlig egal. Das, was du noch leisten kannst in deinem Leben, es ist völlig egal. Es geht um den Glauben. Der Vers 5 wird in der NGÜ so übersetzt. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Aufgrund des Glaubens. Es geht um Glauben. Freiheit, wie Paulus sie hier beschreibt, gibt es nur bei Christus. Und der Zugang zu Jesus Christus ist nur Glaube. Keine Gesetze, keine Werke, nichts, was du ihm bringen kannst. Und in Vers 6, da gibt Paulus dann einen kleinen Fingerzeig auf ein Thema, das wir etwas später betrachten werden. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Hier bringt Paulus die Nächstenliebe ins Spiel. Und das werden wir uns etwas später dann im dritten Abschnitt anschauen. Also Freiheit ist exklusiv, sie gibt es nur bei Christus. Freiheit ist umkämpft. Das sind die Verse 7 bis 12, die möchte ich jetzt einmal lesen. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich vertraue auch auf euch im Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber verwirrt, der wird sein Urteil tragen. Er sei, wer er wolle. Ich aber, Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann noch Verfolgung? Dann hätte ich ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Wollte Gott, dass sie auch selbst abgeschnitten würden, die euch in Unruhe bringen. Die Freiheit ist umkämpft. Es gibt einige Menschen, denen scheint diese Freiheit nicht zu schmecken. Denen scheint es nicht zu schmecken, dass wir Menschen in Christus frei sind. Und sie wollen ihn das Gesetz auferlegen, sagen, du musst dich beschneiden lassen, du musst dies und jenes tun. Und Paulus sagt hier in diesen Versen drei Dinge. Erstens sagt er, die Lehre ist nicht von mir. Das habt ihr nicht von mir gehört. Und als Begründung liefert er dann den Vers 11. Sagt, wenn ich noch die Beschneidung predigen würde, ja, warum leide ich dann noch Verfolgung? Das waren wahrscheinlich Juden, die Beschneidung reinbringen wollten. Das waren keine Heiden. Und Paulus sagt, wenn ich das Gleiche sagen würde wie die Juden, die das fordern, warum verfolgen die mich dann? Er sagt, ich werde verfolgt, weil ich ein anderes Evangelium predige als das, was sie sagen. Sie sagen Werke und ich sage Gnade und Glauben. Also Paulus sagt, die Lehre ist nicht von ihm. Der zweite Punkt ist, diese Lehre zerstört. Er nutzt das Bild hier vom Sauerteig. Und Sauerteig, das ist eigentlich ein super Prinzip, um Brot zu backen. Ne? Man nimmt ein bisschen Sauerteig, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber die Frauen werden wissen, was ich meine und wahrscheinlich ein paar Männer auch. Man nimmt ein bisschen Sauerteig, macht das in einen anderen Teig und dann durchsäuert das und dann schmeckt das am Ende gut. Das ist ein super Prinzip, wenn es um Backen geht. Aber nicht, wenn es um falsche Lehre geht. Und er sagt, diese falsche Lehre ist wie ein Sauerteig, es durchsäuert den ganzen Teig. Diese Lehre durchsäuert die ganze Gemeinde. Es zerstört die Gemeinde. Und deswegen warnt Paulus davor. Er sagt, wenn ihr diesen Weg wählt, habt ihr Christus verloren. Und wenn das durch die ganze Gemeinde zieht, dann hat die ganze Gemeinde Christus verloren, wenn sie dann ihren eigenen Weg wählt. Und weil diese Lehre das Potenzial hat, eine Gemeinde zu zerstören, ist sie brandgefährlich. Und deswegen warnt Paulus davor. Übrigens ist das auch eine der Hauptaufgaben von Ältesten, auf die Lehre zu achten, damit eben so etwas nicht geschieht in einer Gemeinde. Damit in einer Gemeinde sich nicht etwas festsetzt, was letztendlich die ganze Gemeinde zerstört. Älteste haben nicht in erster Linie praktische Aufgaben zu machen, zu organisieren, zu managen, irgendwie ein Gemeindeprogramm zu gestalten. Das sind alles irgendwie Teilaufgaben, die gehören ein bisschen dazu. Aber der Kern der Aufgabe von Ältesten ist, die Gemeinde vor falschen Lehrern und Lehren zu bewahren. Und wie machen Älteste das? Wie sollten Älteste das machen? Indem sie predigen und lehren. Wie das echte, das wahre Evangelium aussieht. Wisst ihr, wenn man Falschgeld hat und damit bezahlen will, dann wird so ein Laie wie ich, wird vielleicht drauf reinfallen. Es gibt ja mittlerweile relativ gut gemachtes Falschgeld. Aber ein echter Profi, der wird darauf nicht reinfallen. Warum? Weil die das Original sehr, sehr gut kennen. Vor einigen Jahren habe ich mal Geld von der Bank geholt und wollte dann damit bezahlen. Bin an der Tankstelle, habe den 50er hingelegt und die haben ja diese Prüfautomaten da. Und dann wurde das als Falschgeld identifiziert. Ich sagte, das kann doch nicht sein. Ich komme doch gerade von der Bank und die sagen jetzt, das ist Falschgeld. Und dann habe ich bei der Bank angerufen. Die waren ein bisschen schockiert, haben bei der Polizei angerufen. Die Polizei hat sich bei mir gemeldet. Und dann musste ich mit dem Schein einmal zur Polizei. Ich habe den hingelegt und dann kam da ein Profi, ein Spezialist. Der hat sich das angeschaut, dachte, das ist kein Falschgeld, das ist echt. Ich weiß, wie ein echter Schein aussieht. Der muss das, das, das haben. All das hatte der Schein. Und wenn wir unsere Gemeinde vor Irrlehren, vor falscher Lehre, vor zerstörerischen Dingen bewahren wollen, dann ist die Aufgabe der Ältesten, das Evangelium in Reinform zu predigen und zu lehren. Und wenn wir das Original kennen, dann können wir eine Attrappe sehr, sehr gut davon unterscheiden. Und der zweite Weg, wie Älteste das machen, ist, indem sie Einflüsse von außen, die von außen kommen, sie prüfen die Einflüsse und versuchen, falsche Einflüsse von der Gemeinde fernzuhalten. Und es gibt heutzutage viel, viel Mist, der unterwegs ist. Ich bin sehr, sehr vorsichtig damit, wenn man sich dauernd irgendwelche Predigten und irgendwelche Prediger und so weiter im Internet bei YouTube reinzieht, wo man nicht geprüft hat, was lehren die und so weiter. Da kommt so viel Zeug, da kann ja jeder ein Video reinladen. Aufgabe von Ältesten ist es zu prüfen. Das, was Paulus hier bei der Gemeinde in Galatien macht. Und das Dritte, was Paulus hier in unserem Text weitergibt, ist, die Lehre ist nutzlos. Sie bringt gar nichts. Die Luther hat hier noch, ist noch relativ harmlos übersetzt. Andere Übersetzungen sind da sehr, sehr deutlich. Paulus sagt hier, wenn Menschen sich durch die Beschneidung besser stellen wollen vor Gott, wenn sie dadurch gerechter werden wollen vor Gott, dann sollen sie sich doch komplett verstümmeln. Und auch das wird ihnen nichts bringen. Es wird sie kein Stück besser machen vor Gott. Es bringt gar nichts. Diese Lehre ist nutzlos. Die Freiheit, die wir in Christus haben, sie ist umkämpft. Es gibt Menschen, es gibt Einflüsse, die greifen diese Freiheit an, indem sie Wege der Gesetzlichkeit lehren wollen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum machen Menschen das? Warum sind wir so schnell damit beschäftigt, uns irgendwie eine Gesetzlichkeit auferlegen zu wollen? Oder manche Menschen tun das vielleicht. Warum ist das so? Ein Argument, ein Grund, den ich für mich gefunden habe, es macht Menschen von Menschen abhängig. Wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwelche Gesetze zu predigen, irgendwelche Dinge festzuschreiben, die andere Menschen machen müssen, dann bringe ich sie weg von Gottes Wort und dann sage ich, hey, du musst so leben, wie ich das sage. Und das macht Menschen von anderen Menschen abhängig. Da geht es um Machtmissbrauch. Ganz viele Irrlehren und Sonderlehren und was auch immer, da geht es ganz häufig darum, dass irgendeiner eine besondere Erkenntnis hat und seine Schüler, Jünger, wie auch immer man sie nennen mag, sie folgen dieser einen Person. Sie bewegen sich nicht mehr auf Grundlage der Bibel, sondern gehen diesem einen Menschen hinterher. Es macht Menschen von Menschen abhängig. Und ihr Lehrer, die vielleicht ergriffen sind davon, Macht zu haben, Macht auszuüben, die nutzen diesen Weg. Wir Menschen sind auch anfällig dafür, so in die Gesetzlichkeit zu gehen, weil es ein Stück weit doch tatsächlich ein gutes Gefühl macht, oder? Wenn ich doch ein bisschen was dazu beigetragen habe. Kennt ihr das, wenn ihr essen seid mit Freunden oder Arbeitskollegen? Mit Arbeitskollegen hatten wir das mal. Wir waren mal essen, wir haben uns regelmäßig getroffen und dann habe ich die einfach eingeladen, habe einfach gezahlt. Das konnten die ganz schlecht auf sich sitzen lassen, dass da jemand ist, der ihnen einfach etwas schenkt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Wisst ihr, was die Folge war? Als wir uns dann 3 Monate wieder getroffen haben zum Essen, dann sagte die Person, du hast letztes Mal bezahlt, jetzt bin ich dran. Sie konnte es nicht auf sich sitzen lassen, die Person, dass ich für sie zahle. Und wenn wir Menschen etwas tun, wodurch wir glauben, wir kommen Gott ein bisschen näher, wir werden ein bisschen gerechter vor Gott dastehen, dann fühlt sich das doch erstmal gut an, oder? Aber es führt uns weg von Christus. Die Familie von Peter und Heidi, der Opa, seine Oma, die haben angefangen, ihre Schulden abzuarbeiten. Und es fühlte sich doch irgendwie gut an, ne? Man hat die Schulden abgezahlt. Aber sie haben eine Kröte schlucken müssen, die sie letztendlich in die Sklaverei getrieben hat. Und der dritte Grund, warum Menschen immer wieder den Weg der Gesetzlichkeit lehren, ist, ich glaube, weil Satan es so will. Er will nicht, dass wir in Christus frei sind. Und Satan benutzt Menschen, um uns zu zerstören. Er will, dass wir versklavt sind. Er will, dass wir geknechtet sind. Er will nicht, dass wir Freiheit erleben. Und deswegen fordert Paulus hier auf, so steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Der Vers aus Galater 5, Vers 1. Die Freiheit ist umkämpft. Und der letzte Punkt, die Verse 13 bis 15, die Freiheit verpflichtet. Nicht Adel verpflichtet, das kennen wir ja, Freiheit verpflichtet. Lasst uns mal die Verse 13 bis 15 lesen. Ihr aber, Brüder, Schwestern sind natürlich auch gemeint, seid zur Freiheit berufen. Nun betrachtet nicht die Freiheit als Gelegenheit für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, dann seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Als ich den Text gelesen habe, hatte ich das Gefühl, hier bricht der Text. Hier sind wir auf einmal thematisch wo ganz anders. Wir reden erst über Freiheit, über Schuld, über Gesetz und so weiter. Und jetzt fängt Paulus an, über Nächstenliebe zu reden. Er hat das in Vers 6 schon mal kurz angedeutet. Erst wiederholt er nochmal das, was er in Vers 1 gesagt hat. Ihr aber, Brüder, seid zur Freiheit berufen. Und jetzt beschreibt er, wie wir mit der Freiheit umgehen sollen. Die Tatsache, dass wir befreit sind, in Freiheit leben, bringt eine Verpflichtung mit sich. Freiheit verpflichtet. Und warum spricht Paulus hier über Nächstenliebe? Und ich möchte hier ganz kurz, zumindest versuche ich das kurz zu machen, über die zwei sogenannten Seiten vom Pferd zu sprechen, die eine und die andere. Die eine, die haben wir jetzt in den letzten Kapiteln doch recht gut betrachtet und recht häufig betrachtet, ist die Gesetzlichkeit. Man tauscht das Opfer Christi aus und versucht selbst vor Gott gerecht zu werden. Das ist die eine Seite vom Pferd. Wisst ihr, was die andere Seite ist? Paulus benutzt diese Worte hier nicht so in der Form, aber sie sind uns doch geläufig. Das ist die sogenannte christliche Freiheit. Vielleicht kennt ihr die, vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Es gibt Christen, die argumentieren, dass wir als Kinder Gottes frei sind und nicht mehr unter dem Gesetz leben. Es geht doch nur noch darum, an Christus zu glauben. Und sie nutzen dieses Argument, um einen Lebensstil zu rechtfertigen, der alles andere als das ist, was die Bibel von uns fordert. Der nicht heilig ist, der sündhaft ist, der egoistisch ist und so weiter. Und sie nutzen jedes Mal die Karte der Gesetzlichkeit und sagen, Moment, wenn du jetzt ankommst und sagst, ich darf das nicht, wir wollen doch nicht gesetzlich werden. Und dann kommt die Trumpfkarte, wir wollen nicht in die Ecke der Gesetzlichen gedrängt werden, also, und die nutzen dieses Argument, um ihren sündigen Lebensstil zu rechtfertigen, um Dinge zu rechtfertigen, die ganz klar nicht in Ordnung sind. Und ich möchte uns 3 Beispiele nennen, die ich persönlich hier bei uns in der Gemeinde, nicht irgendwo anders in den Gemeinden, die haben alle ihre eigenen Probleme, die ich hier bei uns in der Gemeinde schon erlebt habe. Das ist das Thema Kleidung. Ein Thema, was uns so ein bisschen piekt, ne? Darüber mögen wir nicht sprechen. Aber wenn wir einfach mal in die Mode schauen, so was aktuell auf dem Markt los ist, Die Mode wird immer unkeuscher, immer körperbetonter, bauchfrei, hauteng, körperbetont und so weiter. All das gibt es. Und was passiert, wenn man eine Person darauf anspricht? Ja, wir wollen ja nicht in Gesetzlichkeit verfallen. Und dann kommt das Argument und jegliche Diskussion ist damit beendet. Das ist so eine Art Trumpfkarte. Gesetzlichkeit, die wollen wir nicht. Und das rechtfertigen sie und ziehen sich an wie sonst was. Vielleicht ein kurzes Wort an die Frauen. Das gilt natürlich für Männer auch. Ich glaube aber, Frauen stehen da eher in der Gefahr. Und Männer reagieren da sensibler. Inwieweit prüft ihr die Kleidung, die ihr tragt? Was ist das Kriterium für die Kleiderwahl? Ist das einfach nur, weil die Mode es sagt, weil das gerade alle tragen? Ist es vielleicht, kaufe ich das, weil ich dann zu einer Gruppe dazugehören möchte, wo das gerade besonders angesagt oder besonders in ist? Trage ich diese Kleider, weil es viele Klicks in diversen Social-Media-Kanälen bringt? Was ist Grundlage meiner Entscheidung? Liebe Eltern, welchen Einfluss habt ihr auf den Kleiderschrank eurer Kinder? Wisst ihr, im Espelcamp, das ist ein leidiges Thema im Espelcamp, Klamotten. Und da hatten wir die Situation, dass Mädels bauchfrei mit extrem körperbetonten Sachen rumliefen. Als man dann gesagt hat, zieh dir bitte was anderes an, sagt sie, ich habe nichts anderes. Liebe Eltern, schaut ihr darauf, was eure Kinder kaufen? Es ist eure Verantwortung. Sicherlich, wenn die 22, 23, 24 Jahre alt sind, dann ist es deren eigene Verantwortung. Dann könnt ihr als Eltern nicht mehr viel machen. Aber ich rede jetzt nicht von 24-Jährigen im Espelcamp. Ich rede von 13, 14, 15-Jährigen. Und da haben wir als Eltern eine Verantwortung. Das zweite Thema, das ist Alkohol. Auch ein leidiges Thema. Mag man auch nicht mehr drüber sprechen. Man mag auch nichts mehr drüber hören. Aber der Umgang mit Alkohol, den betrachte ich zunehmend mit Sorge. Überall gibt es Alkohol. Fast jeder Geburtstagsfeier, Familienfeiern, Hochzeiten, allgemeine Treffen mit Freunden und so weiter. Und dann wird noch alles gepostet. Schön bei WhatsApp, Insta oder wo auch immer man so Sachen postet. Steht man dann schön mit einer Flasche Bier in der Hand, postet das und zeigt der Welt, guck mal, ich habe die Freiheit. Wisst ihr, was das suggeriert? Was bei mir ankommt? Ich habe lange bei einem Arbeitgeber gearbeitet, wo viele meiner Kollegen in der Partyszene unterwegs waren. Und die haben gepostet. Ne? Posten, Flasche Bier in der Hand oder was auch immer. Und alle wussten, die machen Party. Jetzt überleg mal, was für ein Bild von dir in der Öffentlichkeit gemacht wird, wenn du dich mit deiner Flasche Bier postest und sagst, guck mal hier, meine Freiheit. Das ist erschreckend teilweise, was bei uns in der Gemeinde passiert. Familien oder Freundeskreise, wo der Konsum von Alkohol relativ locker und entspannt gesehen wird. Und gleichzeitig sehen wir, dass aus den gleichen Familien, aus den gleichen Freundeskreisen Menschen in der Seelsorge sitzen, weil sie am Alkohol zugrunde gehen. Ehen gehen kaputt, Menschenleben werden zerstört. Wisst ihr, ich habe vor einigen Jahren mal einen jungen Mann, einen Jugendlichen begleitet. Große Probleme mit Alkohol. Eltern waren frustriert, waren überfordert, haben um Hilfe gebeten. Und dann spreche ich monatelang mit diesem Jugendlichen. Wir arbeiten an diesem Thema. Und was sehe ich dann im WhatsApp-Status? Familienfeier in der gleichen Familie, bei den Eltern und da steht Alkohol auf dem Tisch. Und dann fragt man sich doch, versteht ihr den Zusammenhang nicht? Leute, das sehe ich bei uns in der Gemeinde. Das macht mir Sorge. Wir benutzen das Argument, ja, wir wollen ja nicht in die Gesetzlichkeit verfallen und suggerieren eine christliche Freiheit. Ein Leben, in dem wir tun und lassen können, was wir wollen. Allerdings ist das nicht biblisch. Das sagt die Bibel nicht und das meint Paulus hier auch nicht. Ein dritter Bereich ist der Bereich Dienen. Die Bereitschaft zur Mitarbeit bei uns in der Gemeinde, die nimmt immer weiter ab. Es wird immer schwerer, Mitarbeiter zu finden für Kinderstunde, für Jungscha, für Teenie, für die Chöre, für Musik, für das Arbeiten am Haus. Liebe Männer, da kann ich uns mal ansprechen. Wir haben alle Häuser gebaut. Die einen schöner als die anderen. Wir sind alle handwerklich begabt. Das ist so ein bisschen das russlanddeutsche Erbe, was wir haben. Und selbst jemand, der bei uns sagt, ich bin handwerklich nicht begabt, der ist wahrscheinlich im Durchschnitt noch begabter als andere Menschen, die so hier in Espekamp leben. Und wir kriegen es nicht hin, an einem Dienstag, wo wir als Männer arbeiten wollen, mit mehr als 5 oder 10 Mann hier zu stehen. Wir haben alle unsere Nebenjobs, wir haben alle unsere Hobbys, wir fahren unsere dicken Autos, wir können Sport machen, alles. Aber wir kriegen es nicht hin, mitzuarbeiten bei Themen, wo man noch nicht mal besonders begabt sein muss. Manchmal ist es einfach nur, du musst eine Kiste von A nach B tragen und das 20 Mal am Abend, dann ist die Arbeit erledigt. Da musst du nicht begabt sein. Es reicht, wenn du 2 Hände hast. Ich habe hier noch keinen Mann bei uns in der Gemeinde gesehen, der ohne 2 Arme rumrennt. Und ich habe mal mit einem Mann aus unserer Gemeinde genau darüber gesprochen. Und wisst ihr, was er sagte? Man sollte das nicht immer wieder von der Kanzel erwähnen. Wir leben doch aus Gnade und nicht aus Werke. Ja, richtig, wir leben aus Gnade. Wir leben nicht aus Werken. Aber das eine hat mit dem anderen hier nichts zu tun. Ich kann nicht die Freiheit in Christus in Anführungsstrichen nutzen, um meine christliche Freiheit zu genießen, zu missbrauchen. Ein Leben in der Freiheit Christi bedeutet nicht christliche Freiheit. Es bedeutet nicht, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Leben in der Freiheit Christi bedeutet nicht ein Leben ohne Regeln, Vorgaben und Geboten. Regeln bedeuten nicht gleich Gesetzlichkeit. Und jede Gruppe von Menschen, egal wo wir uns zusammentreffen, die braucht Regeln, die einen Rahmen abstecken. Und dieser Rahmen schafft Sicherheit, dieser Rahmen schafft Orientierung. Und auch wir als Gemeinde haben Regeln. Und es gibt Regeln, die sind eigentlich überhaupt nicht so kontrovers diskutiert. Die sind eigentlich allgemein akzeptiert und da beschwert sich keiner drüber. Es geht nur um die Regeln, die mich persönlich dann auf einmal einengen. Wisst ihr, was eine Gemeinderegel ist bei uns? Ich glaube nicht, dass wir die irgendwie als Gesetz oder Gebot irgendwie verschriftlicht haben und das argumentiert haben. Aber es gibt eine ganz einfache Regel und die ist allgemein anerkannt. Sonntagmorgen um 10.30 Uhr startet unser Gottesdienst. Das ist eine Regel. Und sie schafft Sicherheit. Sie sagt nämlich, okay, wenn um 10.30 Uhr der Gottesdienst ist, dann muss ich irgendwann um 7.30 Uhr, 8 Uhr oder 8.30 Uhr, je nachdem, was ich alles so vorher noch machen will, dann muss ich dann aufstehen. Und ich bin um 10.30 Uhr hier, dann geht der Gottesdienst los. Und ich weiß, wenn ich um 10.35 Uhr komme, dann könnte ich vielleicht keinen guten Platz mehr bekommen. Und dann hat der Gottesdienst schon gestartet. Das ist eine Regel. Und da beschwert sich doch keiner drüber, oder? Stellt euch mal vor, wir würden diese Regel abschaffen. Wir sagen ja, Sonntag ist Gottesdienst. Und auf die Frage, wann, sagen wir, ja, wir wollen nicht gesetzlich sein. Wir halten das einfach nicht fest. Komm, so wie du meinst. Das wird nicht funktionieren. Aber bei dieser Regel beschwert sich keiner. Oder? Eine Regel, Alkoholkonsum ist auf dem ganzen Gemeindegrundstück verboten. Das heißt auch nicht, dass man gesetzlich wird, wenn man eine Regel aufstellt, die ein Zusammenleben regeln soll. Wir haben Angst vor Regeln, weil wir nicht in die Ecke der Gesetzlichkeit gedrängt werden wollen. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht Gesetzlichkeit leben und predigen. Aber Regeln haben nicht sofort was mit Gesetzlichkeit zu tun. Erst wenn ich sage, dass mein Heil davon abhängt, dass ich dadurch besser vor Gott dastehe und so weiter, dann fängt es an, gesetzlich zu werden. Das wollen wir hier nicht. Aber auch wir brauchen Regeln in unserer Gemeinde. Und wenn Paulus von Freiheit in Christus spricht, dann meint er kein Leben, wo du tun und lassen kannst, was du willst. Er meint kein Leben in völliger Losgelöstheit jeglicher Verbindlichkeit. Freiheit verpflichtet. Und die Folgen des Fallens zu beiden Seiten, das ist Lieblosigkeit. Und deswegen spricht Paulus hier über Nächstenliebe. Wenn es um Gesetzlichkeit geht, dann werde ich zum Richter. Ich erhebe mich. Und Paulus nutzt hier ein Bild aus der Tierwelt. Und er sagt, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, also wenn ihr euch untereinander richtet, mit dem Finger auf dem anderen zeigt, guck mal, das hast du gemacht, du bist ungeistlich, darfst du nicht und so weiter, dann sagt er, dann seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich kann mich hinstellen als Richter hier in der Gemeinde und mit dem Finger zeigen und sagen, guck mal, Jan, du hast das und das Problem. Ich nicht. Ich bin besser als du. Du musst geistlich werden. Du musst Buße tun, was auch immer. Und so können wir anfangen, mit dem Finger zu zeigen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendjemand aufsteht und mit dem Finger auf mich zeigt. Und dann fangen wir uns an, alle gegenseitig zu richten, in Lieblosigkeit umzugehen und so weiter. Das wird nicht funktionieren. Und bei der christlichen Freiheit ist es da nicht genauso? Lieblosigkeit, ich werde egoistisch. Ich mache, was ich will. Ist doch egal, was die anderen wollen. Hey Leute, Alkohol bei mir ist völlig in Ordnung. Wenn mein Nachbar damit Probleme hat, ja, das ist doch nicht mein Problem. Das muss er mit Gott ausmachen. Paulus fordert hier auf, dient einander in Liebe. Nicht richtend und nicht egoistisch, sondern einander dienen in Liebe. Echter Glaube wird darin sichtbar, dass man das Wesen Gottes in uns sieht. Dass es immer mehr zum Vorschein kommt. Es wird darin sichtbar, dass ich in Liebe mit anderen Menschen umgehe. Und deswegen betont Paulus hier die Liebe. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir aus Gnade gerettet sind, dass wir nichts vorweisen können, dann werden wir gnädiger, liebevoller mit anderen Menschen umgehen. Weil ich weiß, ich bin im gleichen Boot wie er. Er kann es nicht, kann nichts leisten, ich kann nichts leisten. Wir haben beide die Freiheit von Christus geschenkt bekommen. Und wenn wir uns bewusst machen, dass Freiheit in Christus auch ein Leben in Verantwortung ist, dann werden wir nicht egoistisch durch die Welt rennen und nicht einfach tun und lassen, was wir wollen, ganz egal, wie es anderen Menschen damit geht. Wir werden diese Verantwortung wahrnehmen und ein Leben leben wollen, wie Gott es möchte, wie es Gott gefällt. Peter und Heidi wurden aus dem Arbeitslager befreit. Sie haben ein eigenes Grundstück bekommen, ein eigenes Haus. Wie fatal wäre es, wenn sie am nächsten Morgen nach der Errettung wieder in das Arbeitslager gehen und sagen, hier bin ich, ich melde mich zum Dienst und arbeiten den ganzen Tag im Arbeitslager. Gehen spät abends, nachts nach Hause, legen sich schlafen und kommen am nächsten Tag wieder und arbeiten im Arbeitslager. Das würde kein Mensch verstehen, warum die das machen. Wir würden alle sagen, die sind völlig verrückt. Tatsächlich stehen diese Menschen, die aus so einem Arbeitslager befreit werden, in einem besonderen Maße in der Gefahr, wieder zurückzugehen, weil sie gewohnt sind, dort zu arbeiten. Und IJM stellt diesen Menschen dann eine Urkunde aus, die ihnen bestätigt, ihr seid frei, ihr müsst diesen anderen Menschen nichts mehr bringen. Und sie begleiten dann diese Menschen auf dem Weg in der Freiheit. Die Aufgabe, die IJM für diese Menschen übernimmt, das ist Christi Aufgabe für uns. Er macht uns frei und er begleitet uns in einem Leben in Freiheit. Er befreit und er befähigt uns durch den Heiligen Geist, ein verantwortungsvolles Leben als Kinder Gottes zu führen. Und dazu möchte ich uns ermutigen, ein Leben zu leben, das geprägt ist von Freiheit und Verantwortung in dieser Freiheit. Ich fasse zusammen, ich habe ein bisschen überzogen, es tut mir leid. So steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Das ist die Aufforderung, die Paulus hier hat. Wir sind zur Freiheit befreit. Freiheit ist exklusiv. Sie gibt es nur bei Jesus Christus, nirgendwo anders. Alle anderen Wege führen in die Knechtschaft. Die Freiheit ist umkämpft. Wir stehen immer wieder in dieser Gefahr, die Freiheit einzutauschen. Satan möchte nicht, dass du in Freiheit lebst, aber Christus hält dir Freiheit für dich bereit. Das heißt, stehe fest, halte an dieser Freiheit fest, indem du bei Christus bleibst und nirgendwo anders. Und Freiheit verpflichtet. Die Freiheit in Christus ist kein Freifahrtschein für ein ungeheiligtes Leben. Die Freiheit, die wir haben, soll uns dazu motivieren, ein Leben zu leben, das es Gott Ehre bereitet, dass es Gott Freude bereitet und anderen Menschen dient. Ich möchte schließen mit dem Vers aus Galater 5, Vers 13. Ihr aber, Brüder, seid zur Freiheit berufen. Amen.